Mittwoch, 22. April. Ich bin Thomas Kausch und das sind die wichtigsten Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom. Die Bundeswehr hat heute erstmals in ihrer Geschichte eine Militärstrategie bekommen. Fragt man sich, was hat sie denn dann vorher gehabt? Aber lassen wir das mal zur Seite. Unser Reporter Moritz Müller war dabei und hat einen Kommentar geschrieben. Unsere Soldaten haben mehr Tempo verdient. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Ja, Moritz, war das nicht der große Wurf?
Wie groß der Wurf war, da ist immer so ein Gradmesser daran, wie viele Push-Mitteilungen man danach von diversen Medien aufs Handy bekommt. Das waren heute gar keine. Also es waren nicht die großen Knallermeldungen dabei. Es waren, wenn man im Detail draufschaut, waren da schon einige ganz spannende Sachen dabei, aber vieles wurde nicht erzählt. Vieles wurde als geheim eingestuft. Das war eher, zum Teil waren es pädagogische Argumente, sicherlich. Einige konkrete Zahlen wurden genannt, aber es war eher die Vorführung der Linie, die man schon hatte. Die Zahlen, die bekannt waren, 2029 rechnet man mit dem Angriff. Da soll die Bundeswehr soweit sein. Die Zahlen, 240.000 aktive Soldaten, 200.000 Reservisten, die wurden nochmal genannt, noch ein bisschen das Jahr konkretisiert, wann es denn soweit sein soll. Aber der Hammerplan, der große Entwurf, nein, der war das heute im Ministerium nicht. Ganz gut kann man es auch daran absehen, dass Herr Pistorius nur eine halbe Stunde selber dabei war. Dann musste er weiter ins Kabinett und die restliche Pressekonferenz haben dann seine Staatssekretäre und der Generalinspekteur geführt.
Also wenn die Bedrohungslage, und die wird ja auf Russland bezogen, schon 2029 eintreten soll, dann fragt man sich wirklich, angesichts der Zeitspannen, die da genannt wurden, wie wir uns dann verteidigen sollen. Also 2039 sollen wir die stärkste konventionelle Armee Europas sein, mit der Bundeswehr wird da genannt. 2039 sollen Fähigkeiten von übermorgen vorhanden sein. Damit wird gemeint, also zum Beispiel der Einsatz von Roboter und KI und so weiter und so fort. Das ist das, was in der Ukraine jetzt schon passiert und dann bei uns in 13 Jahren.
Ja, also dieser Punkt 2039, die technologisch überlegenen Streitkräfte, das würde ich da erstmal hinten anstellen. Es geht konkret darum, wie man schnell aufwachsen kann, was Pistorius und das BMVG nennen, ist ja den fokussierten Auswuchs. Also konkret heißt das nichts anderes als maximale Verteidigungsfähigkeit, ganz viel Personal ranholen. Das wurde ja der einzige Punkt, der konkret genannt wurde, wenn man wirklich diese Personenstärken erreichen möchte, ist ja tatsächlich, dass man jetzt Überbuchungen möglich macht. Also man kennt das vielleicht von Kreuzfahrten oder Flügen, dass da mehr Leute drauf gebucht werden, als eigentlich mit rein können. Das macht man bei den Kasernen jetzt möglich, um keinen ablehnen zu wollen. Man kann sich allerdings auch fragen, wenn man jetzt sagt, wir beginnen erst 2029 mit dem strukturierten Aufwuchs. Das ist ja hier in dieser Tabelle, ist das ganz gut gezeichnet. Wir können es ja vielleicht auch nochmal einblenden später. Also bis 29 maximales Personal. Und danach soll erst der strukturierte Aufwuchs beginnen, wo man sich auch fragen kann, was machen wir denn eigentlich seit 3,5 Jahren, wenn das nicht strukturiert abläuft, sondern auf die maximale Verteidigungsfähigkeit? Aber ja, KI und Drohnen, das macht die Bundeswehr natürlich jetzt schon. Das soll nicht erst ab 2039 kommen. Aber ja, man sieht, diese Armee wurde über Jahrzehnte vernachlässigt. Und das sagen einem ja auch die Experten. Man kann das eigentlich in der Kürze der Zeit nicht aufholen.
In der Kürze der Zeit, gutes Stichwort. Da gibt es so Beispiele, was alles gemacht werden soll, damit die Soldaten sich auch ein bisschen wohler fühlen. Also zum Beispiel sollen Sitzecken eingeführt werden. Allerdings auch erst in 31 Monaten.
Ich habe mit einem gesprochen, der sich sehr gut auskennte. Der dachte erst, die Bild wäre einer Verarsche aufgesessen, als er die Maßnahmen gelesen hat, die da zum Teil aufgeführt wurden. Und auch Soldaten aus den Kampfbereich, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist ja schön und gut mit euren Sitzecken, die ihr machen wollt für den kreativen Austausch. Aber wir würden uns hier vorne, die an einer möglichen, Gott behüte, Front kämpfen müssen, ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Und da sind die Zeitrahmen, die genannt werden, nicht besonders ambitioniert, sagen wir mal. Also eine Wurzelbehandlung ohne Narkose sieht anders aus. Das ist schon im seichten Dämmerschlaf, wie die Bundeswehr da modernisiert werden soll. Und nur mal als konkretes Beispiel. Es ist ja klar, wenn der Kriegsfall eintritt, dann gelten ganz viele Vorschriften, wie die Arbeitszeit zum Beispiel. Die gelten dann ja nicht mehr. Du kannst dann dem Soldaten an der Front im Krieg nicht sagen, so jetzt aber 8 Stunden rum, jetzt machen wir die Ruhezeit. Aber welche Vorschriften das eigentlich genau sind, die im Kriegsfall nicht mehr gelten, Das weiß man noch gar nicht richtig im BMVG. Das möchte man jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten erstmal sondieren, um dann um in insgesamt 31 Monaten klar sagen zu können, was eigentlich gilt im Krieg und was nicht.
Du hast ein schönes Beispiel zur Digitalisierung in deinem Kommentar angeführt, Stichwort Hosen.
Ja, es ist heute so, wenn sich ein Soldat bei einer Gefechtsübung die Hose reißt, dann muss er einen Schadensbericht schreiben, auf Papier in dreifacher Ausführung, gibt das an seinen Vorgesetzten weiter, der gibt das an die Stelle weiter, die entscheidet, kriegt der Soldat eine neue Hose oder nicht, und das muss dann nochmal abgesegnet werden. Da sind bei der Bundeswehr gerade 3 bis 4 Leute mitgebunden, ob ein Soldat eine neue Hose bekommt oder nicht. Ja? Und das möchte man jetzt digitalisieren, Gott sei Dank. Aber abgeschlossen soll der ganze Prozess der Schadensbearbeitung in 56 Monaten. Ich glaube, da sind wir ungefähr 2030. Also da könnte der Russe nach das, das da könnte der Russe schon bei uns vor der Tür stehen. Aber möchte das auch gar nicht ganz veralbern, also dass man sich erstmal grundsätzlich Gedanken macht über diese Militärstrategie und guckt, was können wir in Deutschland eigentlich und was können wir nicht, was kann die Bundeswehr und wie schützen wir Deutschland im Kriegsfall. Das ist schon vernünftig, aber etwas konkreter hätte es dann doch gerne sein dürfen. Vieles ist natürlich als geheim eingestuft worden von dieser Strategie. Da hat der Pistorius den schönen Satz gesagt, sonst könnten wir Putin auch gleich in unseren E-Mail-Verteiler mit aufnehmen, wenn wir jetzt öffentlich machen, was wir können und was nicht. Ich höre aber aus mehreren Quellen, dass Teile dieser Strategie jetzt gar nicht so brisant seien, dass man da ruhig etwas mehr hätte erzählen können darüber, was in Deutschland eigentlich geplant ist für den Ernstfall.
Es sollen ja auch irgendwie Doppelbefehle abgeschafft werden. Was ist damit gemeint?
Mit Doppelbefehlen ist gemeint, es gibt ja allgemeine Verordnungen. Also mal als Beispiel, man kennt das vielleicht. Wir haben das Grundgesetz und dann haben wir noch ganz viele Arbeitsschutzgesetze und Co., was darüber hinausgeht und darauf aufbaut. Bei der Bundeswehr gibt es auch so eine Art Grundgesetz oder allgemeine Verordnung. Dann gibt es aber ganz viele Verordnungen und Befehle, die das nochmal doppelt und dreifach und vierfach regeln. Das könnte man einfach verschlanken. Das ist einfach über die Jahre extrem gewuchert, die Bürokratie. Das will man abschaffen, aber auch erst in vielen, vielen Monaten und Jahren, weil man auch da nun erstmal herausfinden muss, welche Befehle eigentlich doppelt sind und welche nicht.
Der Bundeswehrverband hält die ganze Strategie nicht für ausreichend. Der Bundeswehrverband, das sind die eigenen Soldaten, die da vertreten werden.
Ja, das sind die Soldatenvertreter. Und das habe ich ja auch gesagt, wenn ich mit Leuten aus Kampfverbänden sprechen, die merken das durchaus auch an, dass das, was das Ministerium da plant, zwar nett ist, aber einfach nicht ambitioniert genug ist. Also es muss schneller gehen und vor allem der Sprech, ich habe gesagt, so ein bisschen diese pädagogische Kultur. Also ich meine, Truppenküchen mit Begegnungszonen, das ist ja schön und gut, oder Sitzecken mit gemütlichen Ambiente für den kreativen Austausch in der Schwarmintelligenz, das klingt jetzt weniger nach einer verteidigungsfähigen Armee, die kriegstüchtig gemacht werden soll, und mehr so ein bisschen nach einem Start-up in Berlin-Mitte. So, polemisch gesagt natürlich. Also ich glaube, auch da hätten sich viele, gerade von den Soldaten, die im Zweifel auch wirklich an der Front ihr Leben riskieren würden, schon ein bisschen eine härtere Gangart oder einen härteren Sprech gewünscht als diese weichen Formulierungen.
Ist ja dann auch ein ganz interessantes Beispiel dafür, wo man mal sieht, dass Geld allein nicht alles richten kann. Denn eigentlich hat ja die Bundeswehr unbegrenzte Mittel, nachdem die Schuldenbremse extra dafür ausgesetzt worden ist.
Ja, klar, aber so ein Blankoscheck allein macht eine Armee noch nicht verteidigungsfähig. Das sind ja die großen Debatten, die wir führen. Wie viel Panzer brauchen wir eigentlich? Reicht unsere Drohnenindustrie aus? Gibt auch Stimmen, die sagen, dieses Ganze mit den Drohnen und so, der Krieg wird trotzdem mit Panzern geführt. Dazu kommen die Lieferschwierigkeiten. Also selbst das unbegrenzte Geld, was wir haben, wird ja nicht mal in Gänze abgerufen, weil eben die Industrie gar nicht so weit ist oder so ausgebucht ist durch die weltweiten Konflikte, dass alle so gerade im Rüstungsgütershoppen sind, dass wir in Deutschland vieles gar nicht bekommen. Und es fehlt eben so ein bisschen der übergeordnete Plan und die Strategie dafür. Die wurde jetzt vorgestellt, die ist geheim. Hoffen wir mal, dass sie in diesen geheimen Unterlagen, dass man da einen sehr klaren Blick dafür hat, was wir in Deutschland eigentlich brauchen, um unser Land im Zweifel vor Russland oder vor China, das sind nämlich die Hauptgegner, die im Papier genannt werden, zu verteidigen.
Moritz Müller, danke für die Einordnung.
Gerne, gerne. Danke euch.
Das war eine neue Hiobsbotschaft heute. Nur noch 0,5% Wachstum. Die Preise bleiben gleichzeitig hoch. Katharina Reicher hat heute in der Bundespressekonferenz diese Zahlen präsentiert. Florian Kain hat das alles beobachtet, zuständig bei uns für die Berichterstattung, vor allem auch über die CDU. Katharina Reicher, und das habe ich hier mal blau markiert, sagte dann, ohne zügige und entschlossene Reform fehlt unserem Land die Grundlage, um künftiges Wachstum und Wohlstand sicherzustellen. Sie ist ja die Wirtschaftsministerin. Das war nochmal eine klare Ansage an die SPD, aber auch an die eigene Partei. Sie profiliert sich da so ein bisschen als...
als die Speerspitze derjenigen, die harte Reformen und durchaus gravierende Einschnitte jetzt verlangen, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Also Reiche gefällt sich in der Rolle, die sie natürlich auch irgendwie durch ihr Amt in gewisser Weise aufgetragen bekommen hat, der Rebellen der reinen Lehre, ne, auch der reinen CDU-Lehre, ist dann auch auffällig gewesen. Sie hat, wurde dann in diesem, bei diesem Auftritt auch angesprochen auf das Steuerkonzept, mit dem heute junge Abgeordnete der Unionsfraktion überraschend vorgeprescht sind.
Das haben wir natürlich das, auch vorliegen hier.
Ja.
Das sind diese sogenannten jungen Rebellen, die auch schon bei der Rente aufgemuckt haben.
Ja, die Friedrich Merz sehr viel Ärger gemacht haben. Und offensichtlich haben die sich jetzt ein neues Thema gesucht. Rente ist jetzt ja erstmal ad acta gelegt. Da muss die Kommission ein bisschen arbeiten.
Ja.
Und die gehen jetzt groß auf die nötige Steuerreform.
Luca, komm mal her mit der Kamera. Wir können mal hier so ein paar Elemente raussehen. Also der Grundfreibetrag soll um mindestens 1.000 Euro steigen. Mhm. Aber hier vor allem Spitzensteuersatz verschieben. Der Steuersatz von 42%, künftig erst ab 85.000, bisher war es 70. So, und der Soli soll komplett
ganz
abgeschafft
weg,
werden, zahlen jetzt sowieso nur noch wirklich Gutverdienende.
Ja.
Und Reichensteuer rauf für Top-Einkommen soll der Steuersatz von 45 auf 47,5% steigen. Und dann noch Abbau von Subventionen.
Gut, ja, also Reichensteuer rauf ist mit dabei. Das ist tatsächlich in der Unionsführung auch mittlerweile sozusagen akzeptiert, der Gedanke. Aber eben nur, wenn im Gegenzug auch in der Mitte und in der oberen Mitte relativ stark entlastet wird.
Mhm.
Und das sieht dieses Konzept natürlich vor. Ne? Also, und es ist eine Provokation in Richtung SPD.
Ja.
Und
Reicher hat es ganz klar unterstützt.
Genau.
Ein Vorschlag, der nicht abgesprochen war.
Richtig. Ne? Also offensichtlich mit der Fraktionsführung und der Parteiführung nicht abgesprochen. Und sie setzt sich trotzdem gleich hin und sagt, ganz wertvoller Debattenbeitrag. Mehr Arbeit in Deutschland muss sich endlich lohnen. Das darf nicht alles weggesteuert werden, was man zusätzlich verdient, wenn man fleißig ist. Das ist natürlich ein Wording, das Friedrich Merz ganz, ganz ähnlich verwendet. Nichtsdestotrotz ärgert er sich drüber, wenn die Reiche sich hinsetzt und es genauso sagt.
Mhm.
Ne? Und es gibt zurzeit von der Unionsführung, gut, von Carsten Linde, vom Generalsekretär, gibt's eine positive Reaktion, von Merz noch gar nichts. Und Klingbeil nur dröhnendes Schweigen heute in seiner Pressekonferenz.
Er hatte heute Gelegenheit, hat auch eine Pressekonferenz gegeben, hätte was sagen können.
Nee, also hat er dankend darauf verzichtet. Und die Reiche hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen heute, auch noch mal auf seinem quasi gescheiterten Plan, so einer Übergewinnsteuer noch mal rumzureiten.
Mhm.
Da hat die EU-Kommission heute gesagt, können Sie sich nicht vorstellen, haben Sie auch rechtliche Bedenken, schwere Bedenken. Und das hat die Reiche noch mal genüsslich ausgeweitet, weshalb das also alles eine ganz, ganz schlechte Idee von Klingbeil und der SPD wäre.
Okay, dieser Beef, den sie da hat mit Klingbeil, der macht ihr offenbar Spaß. Und sie hat ja auch gemerkt, dass sie Unterstützung für ihren Kurs bekommen. Sie bekam großen Applaus, als sie, nachdem es zum ersten Mal zum Streit kam, in die Fraktion hineingegangen ist.
Ja. Ja?
Obwohl Merz sie ja zurechtgewiesen hat.
Auch im CDU-Vorstand wohlgemerkt. Ne? Und dann Merz war das dann so unheimlich, glaube ich, dass er dann plötzlich selber sich hingestellt, wir alle unterstützen dich, hat er sich hingestellt. Ne?
Ja.
Und dann wurde also auch gelästert, also noch nicht mal mehr rüffeln kann Merz. Ne?
Ja.
Also er hat Schwierigkeiten damit umzugehen. Das Interessante ist, die Reiche ist ja eigentlich gar keine beliebte Frau in der CDU. Ne? Sie hat ja eine recht kalte Art und herrscht auch andere Leute an. Sie hat im Ministerium auch große Schwierigkeiten. Personal verschwindet, weil sie diese nicht ertragen und man traut sich zum Teil wohl kaum zur Tür reinzugehen oder solche Geschichten. Werden erzählt. Also sie ist keine einfache Chefin, keine einfache Person, hat auch keine Hausmacht in der CDU. Und trotzdem hat sie es geschafft, innerhalb von Tagen zur Heldin von all jenen zu werden, die sich eben sozusagen eine reinere CDU-Politik in dieser Koalition wünschen. Und das fällt im März natürlich ein bisschen auf die Füße. Ne?
Strategisch klug natürlich, wenn sie keine Hausmacht hat, sich ihre Unterstützung woanders zu suchen.
Das stimmt. Es ist allerdings auch eine ziemliche Ego-Tour. Ne? Mhm. Also es ist ohne Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die dadurch dann Friedrich Merz entstehen. Es ist so ein bisschen auch nach dem Vorbild ihres aktuellen Lebenspartners K.T. zu Guttenberg. Ne? Der hat ja auch durchaus eigene Akzente gesetzt, muss man vorsichtig zu formulieren und das auch zu Lasten anderer Regierungsmitglieder. Dann.
Aber selbst wenn sie jetzt in ihrem Auftritt nicht besonders warmherzig herüberkommt, spricht sie doch eigentlich inhaltlich den Leuten aus der Seele, oder nicht? Also ich meine, das ist genau das, was wir die ganze Zeit fordern, dass endlich wirklich auch wirklich substanzielle Reformen stattfinden und nicht nur immer weichgespülte Kompromisse mit der SPD.
Genau, und sie befördert damit natürlich irgendwie sozusagen die Seelenlage all jener, die sich wünschen, dass Friedrich Merz endlich auf den Tisch haut und vielleicht auch mit der Richtlinienkompetenz oder was auch immer es irgendwie schafft, die SPD auch mal zu dominieren, ja, und zurückzuweisen auch in dem, was sie will. Und, das ist natürlich aber leichter gesagt als getan.
Mhm. Ist ja schon erstaunlich. Eigentlich kommen ja beide aus der Wirtschaft, sowohl der Kanzler mit natürlich einer politischen Vorgeschichte, als auch Katharina Reiche. So gesehen müssten eigentlich ja beide wirklich auf einer Linie liegen.
Ja, ich meine, er hat sie natürlich auch nicht ohne Grund damals in seine Regierung geholt. Den Namen hatte ja gar keiner wirklich auf dem Zettel, ne? Aber er kannte die lange und fand das auch toll, dass sie sich auch in der Energiewirtschaft da bewährt hat. Und das bat sich ja tatsächlich inhaltlich irgendwie auch an. Ne? Mhm. Aber sie hatte halt keine Hausmacht. Es gab keinen Landesverband, der diese Frau überhaupt wollte im Kabinett und so. Und er hat sich darüber hinweggesetzt. Also schon, weil er sich natürlich was von ihr versprach. Persönlich und politisch. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob er zurzeit noch so begeistert ist.
Ja, es stand ja sogar schon mal Spekulationen im Raum, dass sie womöglich gefeuert werden würde. Hat sie sich deshalb auch sozusagen den Beifall von außen gesucht, um sich da in ihrem Posten sicher zu halten? Oder es wurde auch schon gemutmaßt, eigentlich provoziert sie so lange, bis sie rausfliegt, weil sie den Job gar nicht mehr will?
Das stimmt, das haben ein paar Leute damals gedacht. Aber sie hat eher darauf gesetzt, sich eben den Rückhalt zu besorgen, der dann auch prompt kam, weil sie schon vorher diese Stimmung in der Partei wahrgenommen hatte. Ne? Mhm. Und letztlich brauchte dieses Lager, das da sehr grummelt, unzufrieden ist, ein Gesicht. Und das hat sie relativ früh erkannt und das zielstrebig für sich genutzt. Mhm. Womit ich ihr nicht absprechen will, dass sie mit vielen Punkten, die sie da ausgesprochen hat, natürlich vollkommen recht hat.
Ja. Dann nochmal auf die Partnerschaft mit Guttenberg zu sprechen zu kommen. Da fragt man sich ja auch, wie läuft das so ab? Ne? Also ich meine, wenn man normalerweise zusammen ist mit einem Partner, dann hat man aus einem ähnlichen Beruf hatte oder aus einer ähnlichen Richtung kommt, dann redet man natürlich auch über die Themen. Andererseits, sie wird gar nicht über alles reden dürfen vielleicht, aber sie wird sich natürlich auch beraten mit ihm. Also die Frage ist, wie viel wird da noch gesteuert sozusagen von der Seitenlinie aus? Oder gibt es da eine Chinese Wall?
Also ich bin ja jetzt bei Guttenberg Reiches nicht zu Hause und kann dir sozusagen das nicht beantworten. Aber er war ja auch mal Wirtschaftsminister. Und es widerspricht doch sämtlicher Lebenswirklichkeit, dass die beiden sich nicht intensiv über all das austauschen. Ja. Also das werden sie ganz bestimmt tun. Das ist, glaube ich, auch nicht verboten.
Ja. Vielleicht kriegt sie ja sogar guten Rat. Florian Kain, danke.
Gern.
Ein neuer Tag, das alte Bild. Noch immer hängt Timmy, der Buckelwal, der ganz Deutschland bewegt und über die Grenzen Deutschlands hinaus inzwischen. Noch immer hängt er in der Bucht von Pöhl fest, seit 3 Wochen nun schon. Und wenn man bedenkt, dass er vorher ja schon am Timmendorfer Strand war, daher der Name Timmy, den übrigens, Klammer auf, wir hier bei Bild erfunden haben und nicht etwa Horst Schlemmer. Ja, mittlerweile, also seit Wochen, hängt Timmy fest und kommt einfach nicht los, kommt nicht in die Freiheit. Wir sehen hier die Live-Bilder hinter uns, beziehungsweise neben mir hier. Also 2 Helfer sind im Moment am Wal, der mit Tüchern abgedeckt worden ist, heute im Laufe des Vormittags. Und rechts sieht man im Anschnitt den Saugbagger, mit dem versucht wird, den Sand unter Timmy wegzuspülen, abzusaugen, damit er in die Freiheit schwimmen kann. Gestern haben wir immer mal wieder sehen können, wie er auch mit den Flossen geschlagen hat. Aber heute im Prinzip die ganze Zeit nur Ruhe, kaum Bewegung, immer nur von den Helfern. Sehen wir jetzt wieder, das sind Retter von der DLRG, der Rettungsgesellschaft, die sich mittlerweile auch eingeschaltet hat. Man macht sich ja so seine Gedanken langsam. Wer ist da überhaupt vor Ort? Was sind das für Leute, die versuchen, Timmy zu retten? Haben die wirklich genug Expertise oder hat das auch eine gewisse dubiose Seite? Wahlflüsterer sind da vor Ort, ehemalige Hells Angels Rocker sind dabei und ein Umweltminister, der ja in etwa so orientierungslos wirkt wie Timmy Derwal. Till Backhaus ist sein Name. Wir werden im Laufe dieses Updates zu unseren Reportern vor Ort schalten und wir werden mit dem Meeresbiologen Fabian Ritter sprechen, der ein ausgewiesener Walexperte und kein Walflüsterer ist. Wie geht es weiter? Das ist natürlich die große Frage. Wie viel Kraft hat Timmy überhaupt noch und können es die Retter schaffen, ihn wirklich frei zu bekommen? Im Laufe des Vormittags sind auch Taucher mit Scootern herausgegangen. Immer wieder wurde auch versucht, mit einfachen Rohren Sand abzusaugen und mit Paddeln wurden dann diese weißen Tücher aufgebracht, um Timmy zu schützen. Wir wissen ja, er liegt in der Ostsee, in der Wismarer Bucht, also nicht in der Nordsee. Und das ist problematisch. Die Ostsee ist nicht sein Heimatgewässer. Und es stellt sich eben die Frage, kann er jemals diesen Weg hinausfinden aus der Ostsee heraus? Er hat sich ja schon freigeschwommen gehabt, auch hier von der Sandbank in der Insel Pöhl, von einer etwas anderen Sandbank und hat aber den Weg nicht hinaus gefunden, ist dann im Zickzackkurs immer hin und her, um dann am Ende doch wieder dort zu stranden. Millionen Menschen verfolgen das im Bild-Livestream seit Wochen schon. Und das Ganze hat sich wirklich emotional natürlich auch aufgeheizt. Die einen sagen, lass Timmy in Ruhe sterben. Die anderen sagen, du musst ihn unbedingt retten. Das Ganze könnte auch eine politische Dimension inzwischen bekommen, denn wir dürfen nicht vergessen, es stehen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern an. Mecklenburg-Vorpommern, das Land vor dem Timmy hier gestrandet ist. Und da wieder ein Boot der DLRG, das sich dem Wal nähert. Die Frage auch immer, wie viel Stress bedeutet das für den Wal? Ja, politische Dimension, deshalb die Landtagswahlen stehen bevor. Und da sich das Ganze so emotional aufgeheizt hat, könnte dieser Wal womöglich die Wahl entscheiden am Ende. Denn die Menschen stimmen vor allen Dingen auch emotional ab. Also, dass die laufenden Versuche jetzt in diesem Moment, heute Morgen ist unsere Reporterin Charlotte Manke von Lübeck aus mit dem Flugzeug gestartet, um über die Wismarer Bucht zu fliegen. Und wir schauen mal, was ihre Eindrücke dort waren.
Sie wollen Timmy einfach noch nicht aufgeben. Es ist inzwischen der 23. Tag vor der Pöhler Bucht und weil Timmy liegt immer noch fest. Wir sind gerade mit seinem Flugzeug heute schon zum zweiten Mal über die Bucht geflogen und können beobachten, dass die Rettungsmission in vollem Gange läuft. Zwar wissen die Helfer noch nicht ganz genau, wie sie den gestrandeten Buckelwal irgendwie aus der Bucht herausbekommen wollen, doch zu sehen ist auf jeden Fall, dass die Helfer am Arbeiten sind. Es ist inzwischen ein Ponton aufgebaut worden. Auf diesem Ponton steht ein Bagger. Gestern konnten wir schon beobachten, dass immer wieder Sand geschaufelt wurde, um Timmy irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich selbstständig freizuschwimmen. Der Wasserpegel ist gesunken. Er soll zwar am Nachmittag wieder ein bisschen steigen, doch die Zeit läuft Timmy davon, denn sein Gesundheitszustand ist inzwischen sehr schlecht. Umweltminister Till Backhaus spricht davon, dass der Wal inzwischen sehr kurzatmig ist und auch unsere Kollegin von vor Ort konnte berichten, dass Waldtimmy nur noch selten Wasser von Tälern bläst, da der Pegel einfach zu niedrig ist und ihm das Wasser ausgeht. Immer wieder ist zu sehen von hier oben, dass Helfer zu Timmy herausschwimmen, mit Booten zu ihm hinfahren, seinen geschädigten Rücken mit Wasser bespritzen, Tücher auf ihn drauflegen, damit der Wal irgendwie Entlastung spürt. Jetzt bleibt offen, was die Helfer machen. Sie wollen eine Bude um Timmy graben, damit er sich vielleicht sogar selbstständig freischwimmen kann. Andernfalls müsste ein Schlepper kommen, der den Buckelwal irgendwie ins offene Meer in den Atlantik heraussteppt. Diese Aktion wird sich Tage ziehen und es ist unklar, ob der geschädigte Wal das überhaupt noch schafft.
Also, das waren die Eindrücke von oben. Jetzt sind wir wieder unten vor der Insel Pöhl in der Wismarer Bucht. Und dort steht auch unsere Reporterin Isabel Pfannkuche. Da haben wir sie. Isabel, wie geht's Timmy aktuell? Welche Informationen hast du? Ich kann leider nichts hören. Ah ja, wir haben Tonprobleme. Ich dachte schon, ich könnte nur nichts hören, aber offenbar haben wir gerade, Isabel, wir haben gerade Tonprobleme. Du kannst uns vielleicht hören, aber wir können dich im Moment nicht hören. Wir versuchen, an der Leitung zu arbeiten. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Seit Wochen liegt Timmy fest und seit Wochen schauen die Menschen zu in der Hoffnung, dass er sich irgendwie doch wieder freischwimmen kann, so wie er es ja schon ein paar Mal geschafft hat. Ihr sagt mir in der Regie Bescheid, wenn ihr die Leitung wieder hinbekommen habt zu Isabel. Und probieren das nochmal. Isabel, probier es nochmal. Wie ist der Zustand von Timmy aktuell?
Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt im Studio auch hören.
Ja, können wir.
Super. Timmy hat gestern 2,5 Kilo Makrelen zu fressen bekommen. Das erste Mal wurde er hier gefüttert. Man kann das aber nicht so sehen, dass er jetzt gefüttert wurde, weil er am Verhungern ist, sondern ein Wal hat tatsächlich sehr lange Reserven. Also der könnte sogar bis zu 8 Monate ohne Futter auskommen, also zwischen 5 und 8 Monaten, sagt man. Aber es geht darum, den Wal ein bisschen zu animieren mit diesen Makrelen und deshalb wurden die gestern gefüttert. Heute früh konnte ich tatsächlich mit der neuen Tierärztin im Team sprechen. Das ist Frau Dr. Kirsten Tönjes. Die ist heute gerade angekommen. Eine halbe Stunde war sie gerade erst am Hafen und da konnte ich sie kurz sprechen. Und sie hat erzählt, dass sie jetzt erstmal eingewiesen wird und dann hoffentlich alsbald zum Wal fahren kann. Vorher war schon die andere Tierärztin vor Ort, hat gecheckt, wie es Timmy geht. Und das heißt aktuell aus dem Team, die Überlebenschancen stehen 50-50.
Da du es ansprichst, die neue Tierärztin, die da ist, lass uns einmal ein bisschen über dieses Team reden von vor Ort dort, das ja auch ein bisschen zerstritten ist. Also da gab es die extra aus Hawaii eingeflogene Tierärztin Jenna Wallace. Die hat das Team dann wütend verlassen. Die deutsche Veterinärin Janina Bar van Emmert ist nach einem medizinischen Notfall ausgeschieden. Und heute also diese neue Tierärztin aus Hessen, die sagt, ich habe viel Erfahrung mit Wildtieren. Allerdings räumt sie ein, nicht mit Walen. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. So nah sei sie noch nie an einem Wal gewesen. Da fragt man sich natürlich wieder, ist das die richtige Expertise?
Naja, wir müssen wirklich davon sprechen, dass dieser Streit innerhalb des Teams jetzt komplett eskaliert ist. Also wir hatten eben Jenna Wallace, die wutentbrannt abgereist ist, die Tierärztin zurück nach Hawaii geflogen ist und dann wirklich ganz massive Vorwürfe dem Team gemacht hat. Ja, also es hieß dann, das Team sei auch viel zu nah an den Wal rangefahren und sei jetzt schuld daran, dass der Wal wieder gestrandet ist. Und heute hat sich tatsächlich erstmals Sergio Bambaren, der sogenannte Walflüsterer, vor die Kameras gestellt. Er hat gesagt, das ist jetzt ein Schritt, den er machen muss. Er möchte das eigentlich nicht, aber da seine Person angegriffen wurde und eben sein Team, müsse er das jetzt tun. Da hat er die Verantwortung komplett einmal zurückgeschickt, hat einmal die Retourkutsche verpasst sozusagen, hat gesagt, dass Frau Wallace eben die ganze Zeit eigentlich nur in ihrem Van lag und geschlafen hat, weil sie einen Jetlag hatte von der langen Anreise und dass sie dem Wal eigentlich gar nicht nahe gekommen sei. Und auch außerdem auf ihrem Instagram-Account seien auch überhaupt keine Fotos vom Wal, sagt er. Deshalb hat sie wohl anscheinend auch nicht so richtig Ahnung, wirft er ihr vor. Und er behauptet sogar, dass sie dadurch, dass sie sehr nah einmal an den Wal mit den Booten ist, den Wal total in Panik versetzt hat und allein sie schuld ist, dass der Wal jetzt wieder auf einer Sandbank liegt, weil er eben so panisch war. Und er sagt auch, dass die Situation jetzt eben deutlich schlechter ist als an dem vorherigen Standort. Denn dort hätte er ziemlich in Ruhe gelegen und das wäre erstmal in Ordnung gewesen. Aber jetzt ist er wohl schräg in die Sandbank hineingelaufen im 45-Grad-Winkel. Und dadurch würde sein Gewicht noch viel deutlicher auf die Organe drücken, was eben sehr schädlich ist. Und die PK, die war wirklich gerade vorbei. Wir haben es eben noch kurz vor der Scheite mitbekommen. Und da kam schon wieder von Jenna Wallace wieder die Retourkutsche und sie schrieb öffentlich, Sergio is a liar. Also Sergio ist ein Lügner. Und dementsprechend, wir fühlen uns ein bisschen wie in einer schlechten Soap hier vor Ort.
Also er sagt, sie zeigt gar keine Bilder vom Wal oder postet keine. Dafür gibt es noch einen anderen Walfrüster, der vor Ort ist. Der Ex-Rocker Danny Hilse oder Danny Hilse war mal bei den Hells Angels. Und dem wird vorgeworfen, dass er nichts anderes tut, als Videos auf TikTok zu posten mit sich und dem Wal.
Tja, das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut und da fragt man sich tatsächlich, woher jetzt diese Walexpertise kommen soll bei ihm. Er sagt, dass er ein großer Tierfreund ist, sein TikTok ist auch voll von seinem Hund, aber woher er jetzt Ahnung von Walen hat und warum er jetzt genau auch zu Timmy immer wieder ins Wasser steigen darf und direkt nah am Wal arbeiten darf, ihn bewässern darf, auch neben Backhaus steht. Das fragt man sich tatsächlich, wie du eben gesagt hast. Er war eben bei den Hells Angels in Hamburg-Norderstedt. Ich habe ihn auch darauf angesprochen. Er hat wirklich überhaupt gar nichts gesagt. Er hat uns einfach ignoriert. Er spricht tatsächlich nur auf TikTok.
Ja, merkwürdig und ist bei allen Besprechungen dabei. Wir wissen ja, dass zwei Millionäre diese ganze Aktion initiiert haben oder beziehungsweise finanzieren, aber der eigentliche Initiator ist ein Herr namens Jens Schulz. Was hat's mit dem denn auf sich?
Von dem Herrn Schulz habe ich gehört, das erste Mal vor, ja, es müssen jetzt 2 bis 3 Wochen sein, als ich das erste Mal hier auf Pöhl war. Da haben schon mehrere Leute gesagt, ja, du musst mal den Herrn Schulz anrufen, der möchte auch einen Rettungsplan einbringen und ist da dran. Und tatsächlich hat er es ja damit auch geschafft. Ja, er hat einen Plan aufgestellt, er ist eine Privatperson, der sich eben als Wahlfreund versteht. Aber jetzt auch erstmal ist nicht bekannt, dass er eine besondere Expertise hat. Er hat sich dort eben eingelesen, hat sich damit beschäftigt, einen Rettungsplan auf die Beine gestellt und sich mit dem Mediamarkt-Millionär Gunst zusammengetan, der das ganze Jahr sponsert.
Ja, noch jemand ist im Spiel, wo man sich auch fragt, ist das die richtige Expertise? Die Anwältin Konstanze von der Meden. Die ist eigentlich, ist ihr Gebiet Verkehrs-, Zivil- und Sozialrecht. Ja, vielleicht Verkehr würde noch ein bisschen zu Timmy passen, da der ja den richtigen Weg nicht findet. Aber ansonsten, was macht die denn da im Team?
Auch an dieser Stelle fragt man sich ein bisschen, was sie damit zu tun hat, mit dieser Materie. Aber tatsächlich fungiert sie auch so ein bisschen als Sprecherin im Dialog mit Backhaus, also mit dem Ministerium. Und ansonsten ist bekannt, dass sie schon sehr lange mit dem Ex-Rocker Danny Hilse bekannt ist. Also es gibt TikTok-Videos, wo sie mit ihm zu sehen ist. Anscheinend hat sie ihn auch schon mal vertreten. Aber wie genau die Zusammenhänge hier sind, ist bisher nicht bekannt.
Okay, wir machen mal weiter. Dann gibt's eine Pressesprecherin, Christiane Freifrau von Gregory. Die hat gestern ihren Job hingeschmissen, um ihn dann aber anschließend wieder aufzuheben.
Das hat uns alle ein bisschen überrascht. Also wir hatten schon den Tag davor wenig von ihr gehört, wenig bis gar nichts. Und dann kam eben am frühen Morgen plötzlich diese Pressemitteilung, wo sie ihren sofortigen Rücktritt erklärt hat. Und da hat sie gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt unter den Umständen, die es gerade im Team gibt und wo der Wahl nicht mehr an erster Stelle steht, sie sich dazu gezwungen fühlt, jetzt eben zurückzutreten. Dann plötzlich, sie hatte eine WhatsApp-Gruppe für Journalisten gegründet, schrieb sie in diese Gruppe rein, neues Update zum Zustand von Timmy und alle haben sich erstmal gefragt, warum hat sie jetzt doch wieder etwas zu sagen? Und dann kam die Nachricht, dass das alte Team jetzt wieder zurück sei. Also es ist wirklich ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Man blickt kaum noch durch.
Isabel, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Ganze könnte natürlich auch noch eine politische Dimension bekommen. Da ist der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, der so ein bisschen orientierungslos wie Timmy der Wahl da ist. Da weiß man gar nicht genau, was ist eigentlich seine Rolle. Einerseits sagt er, das hat alles mit uns nichts zu tun, mit der Landesregierung. Das ist eine reine Privatinitiative. Andererseits erzählt er dann aber, dass er sozusagen beim Wahl die Nacht verbringt.
Nun, also Backhaus hat ja eigentlich von Anfang an gesagt, er war schon sehr emotional involviert und hat sich natürlich Gutachten erstellen lassen. Diese Gutachten von Experten haben eigentlich ausgesagt, lasst den Wal in Ruhe, lasst ihn dort in Ruhe sterben, macht ihm nicht noch mehr Stress, und danach wollte er sich auch richten. Aber der öffentliche Druck, der ist immer mehr gewachsen, ja, die ganzen Leute, die hergepilgert sind und eben auch selber Pläne gemacht haben, natürlich, um dem Wal zu helfen. Alle wollten etwas Gutes. Er hat sich dann am Ende darauf eingelassen, dass diese Initiative eben die Verantwortung übernimmt. Ich teile nicht unbedingt die Einschätzung, dass er orientierungslos ist. Es war wahrscheinlich dieser Druck, der ihn eben dazu geführt hat. Und jetzt ist er aber auch immer noch emotional involviert. Also er hat eine Verbindung sozusagen zu Timmy, kann man sagen, weil er einfach schon so lange dabei ist. Und da schlägt er sich dann auch die Nächte um die Ohren.
War eigentlich die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch schon vor Ort? Timmy liegt ja sozusagen vor ihrem Bundesland. Und wie gesagt, im September sind Landtagswahlen. Und da Millionen Menschen dieses Drama verfolgen. Und wenn das jetzt alles schief geht und so chaotisch, wie das aussieht, und die Landesregierung hält sich da raus, könnte es natürlich da auch zu Schuldzuweisungen kommen. Und ja, dann sehen wir, dass vielleicht am Ende der Wahl die Wahl entscheidet.
Also es ist tatsächlich so, dass in den sozialen Medien das ja alles total hochkocht und Backhaus und auch Manuela Schwesig da eben Vorwürfe gemacht werden und auch gesagt wird, sie sollen hierher kommen, selbst Merz soll hierher kommen, aber das ist bisher noch nicht passiert.
Isabel Pfannkuchen, vielen Dank für den Moment. Wir kommen nachher nochmal zu dir zurück. Also im Moment sehen wir auf den Live-Bildern, wie da weiterhin versucht wird, Timmy in irgendeiner Weise frei zu bekommen durch das Absaugen des Sandes unter ihm. Jetzt wollen wir mal, nachdem wir so viele merkwürdige Personen hier besprochen haben, mit einem sprechen, der tatsächlich weiß, wovon er redet, mit Fabian Ritter. Er ist Meeresbiologe und Walforscher, seit 20 Jahren im Wissenschaftsausschuss der Internationalen Walfangkommission zum Schutz der Meeressäuger, leitete 10 Jahre lang den Bereich Meeresschutz bei den größten Wal- und Delfinschutzorganisationen der Welt, hat 5 Bücher geschrieben. Also ich erzähle das alles, damit wir hier mal sicher sind, auch mit jemandem zu sprechen, der tatsächlich weiß, wovon er spricht. Wie schätzen Sie die Situation für den Wal im Moment ein, Herr Ritter?
Ja, schönen guten Tag. Ich bin nach wie vor, ich habe das immer wieder deutlich gemacht, sehr skeptisch gegenüber diesen Aktivitäten, die sich da seit Tagen um den Wal herum entfalten. Das birgt die Gefahr, den Wal weiter zu schwächen, ihm Stress auszusetzen mit Menschen, die ihn behandeln, mit Booten, die um ihn herumfahren, Saugbagger, die eingesetzt werden. Wale sind primär Lebewesen, die sich akustisch orientieren, und der Wal kriegt natürlich alles mit, was um ihn herum passiert, insbesondere die Maschinengeräusche und die Boote. Und natürlich wird ihn das in dieser Zeit, in diesem Moment, wo er schon so eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat, wird ihn das mindestens verunsichern, wenn nicht stressen. Zudem ist es eine gefährliche Sache als Mensch, sich in unmittelbarer Nähe von Walen aufzuhalten, die in einer solchen Notsituation ist. Während Sie das Gespräch gerade geführt haben, haben wir gesehen auf den Live-Bildern, dass der Wal heftig mit der Fluke, mit seiner Schwanzflosse geschlagen hat. Wenn da ein Mensch steht zu diesem Zeitpunkt, dann ist die Verletzungsgefahr groß. Und das sind alles für mich Aspekte, die mir deutlich sagen, das ist zu viel, was da gerade passiert, in jeder Hinsicht.
Ja, aber wenn er da schlägt mit der Schwanzflosse, ist das ein gutes Zeichen? Soll heißen, er kämpft noch, oder ist das nur ein Zeichen von Panik?
Das kann beides sein. Das ist eine Interpretationssache. In dem Zustand, in dem er sich befindet, glaube ich, hat er auch mit diesen Hautproblemen zu kämpfen, möglicherweise Verletzungen im Maul durch das Netz, das da noch festhängt. Er hat natürlich Schwierigkeiten mit seinem eigenen Gewicht. Also er ist insgesamt in einer Notlage. Dass dieser Wal eine Kämpfernatur ist, das hat er immer wieder bewiesen, und er hat uns alle Experten überrascht, dass er so lange durchhält. Ich würde in diesem Moment sagen, dass wenn es eine Chance gibt, dass der Wal freikommt, dann wird er aus eigenen Kräften das auch schaffen, wenn er diese Kräfte noch hat. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir anerkennen müssen, dass wir mit allem technischen Gerät und mit all dem, was wir da jetzt aufs Spiel setzen oder ins Spiel bringen, diesen Wal nicht werden kontrollieren können. Schon gar nicht, wenn er dann frei ist. Und auch nicht, wenn wir ihn, was im Grunde ein Ding der Unmöglichkeit ist, über hunderte von Kilometern durch die Ostsee ziehen wollen, dann ist der Wal ja immer noch nicht gerettet. Es muss sichergestellt sein, dass er fressen kann, dass er einigermaßen gesund ist. Und davon sind wir buchstäblich sehr, sehr weit entfernt.
Haben Sie sowas schon mal erlebt in Ihrer langen Erfahrung?
Ich glaube, sowas hat noch nie jemals jemand erlebt. Es gibt den seltenen Fall von Lebensstrandungen von Walen, von Großwalen, die sich dann, wenn sie freigekommen sind, wieder stranden. Die überleben solche Ereignisse selten mehr als wenige Tage. Wir haben es jetzt mit der fünften Widerstrandung wieder und Selbststrandung eines Großwals zu tun. Ich glaube, so einen Fall gab es tatsächlich weltweit noch gar nicht.
Was sind Ihre Erklärungen dafür? Warum schwimmt er sich immer wieder fest, statt den Weg in die Freiheit zu suchen?
Diese Position, in der er sich befindet, immer wieder, das ist im Grunde, glaube ich, dass er sich da hinein manövriert, ganz bewusst, weil es ihm das Leben so leicht macht wie möglich. Also er liegt in immerhin halb hohem Wasser, das trägt ihn natürlich, damit läuft er nicht unmittelbar Gefahr, sich selber zu erdrücken. Er muss nicht aktiv an die Oberfläche kommen, wenn er Schmerzen hat und einfach nur ruhig.
Ja, jetzt sind Sie...
Position.
Ich höre Sie weiter, ja. Sie waren kurz eingefroren, okay. Aber sind weiter da.
Genau, und er kann in dieser Position ohne weiteres atmen. Das heißt, es ist alles für ihn gegeben, dass er in seiner Notlage einigermaßen zurechtkommt. Der Fakt, dass er zum fünften Mal sich eine solche Position auswählt, das spricht ziemlich deutlich dafür, dass er das auch ganz bewusst tut.
Schläft der Wal eigentlich auch oder ruht er sich nur aus?
Wale schlafen auch. Sie müssen auch schlafen, wie alle anderen Säugetiere. Da gibt es einen physiologischen Trick, den Wale und Delfine und wenige andere Tiere auch anwenden, nämlich dass sie semihemisphärisch schlafen. Das heißt, nur eine Gehirnhälfte verfällt in einen Schlafzustand für relativ kurze Zeit. Das können Minuten, aber vielleicht auch mal eine halbe Stunde sein, aber sicher nicht mehr. Und die andere Hälfte sorgt dafür, dass der Wal bei Bewusstsein bleibt, denn jeder Atemzug ist ja ein bewusster Atemzug. Und freischwimmende Wale müssen ihr Verhalten darauf koordinieren und konzentrieren, dass sie an die Oberfläche kommen und nur dort natürlich einatmen und ausatmen. Das ist ein bewusster Vorgang. Wale müssen insofern auch immer bei Bewusstsein bleiben, auch wenn sie schlafen. Und der Trick ist eben, dass nur eine Gehirnhälfte schläft.
Sie haben zu Anfang gesagt, Sie halten nicht viel von dem, was da jetzt gerade passiert. Was würden Sie denn vorschlagen, wenn man versuchen wollte, diesen Wal zu retten? Was müsste getan werden?
Ich glaube, im Moment müsste gar nichts getan werden, außer die Finger wegzulassen von dem Wal. Er hat auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wenn er Ruhephasen bekommen hat, dass dann wieder sozusagen ein Stück weit Leben in ihn zurückgekehrt ist. Was ich im Moment sehe, ist ein eher apathischer sich möglicherweise quälender Wal, der auch komische Bewegungen, ich habe ja die Augen jetzt hier auch auf den Live-Bildern, da sind immer Bewegungen, dass er sich so durchstreckt oder krümmt. Das sieht so aus wie ein Seufzen, aber er atmet dabei ja nicht. Das für mich lässt das die Interpretation zu, dass er körperliche Schwierigkeiten hat oder gar Schmerzen. Das ist alles aus der Ferne sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Das ist nicht mal leicht zu interpretieren, wenn man direkt neben dem Wal steht. Aber es ist ja nun so, es ist ja nicht so, dass wir nicht alles probiert hätten. Und dieser Wal macht, was er will, nach wie vor. Und ich rate dringend davon ab, da jetzt weiterzumachen, auf Teufel komm raus, irgendwelche Pläne uns vorzustellen oder denen nachzuheischen, dass wir da auf jeden Fall noch irgendwie an unser Ziel kommen. Das Ziel muss im Moment sein, dem Wal es so leicht wie möglich zu machen, dem Wal sein Leid zu lindern. Und wenn das bedeutet, ihn einfach liegen zu lassen und der Natur sozusagen ihren Lauf zu lassen, dann ist das, dann halte ich das für legitim. Das habe ich übrigens auch schon vor 3 Wochen, als er in Timmendorfer Strand lag, so gesagt. Mhm.
Diese weißen Tücher, mit denen er zugedeckt wird, macht das irgendeinen Sinn?
Absolut. Das ist eine herkömmliche und gute Maßnahme. Ein Wal, der auf Land liegt oder der dessen Haut aus dem Wasser ragt, erstens abzukühlen und zweitens vor Sonnenbrand zu schützen. Es sieht so aus, als ob die Sonne jetzt nicht so ganz doll scheint, aber eine Kühlung und Befeuchtung der Haut durch Tücher oder durch direktes Bespritzen ist eine absolut sinnvolle Maßnahme. Deswegen war das Installieren dieses Sprenklers auch gut, der da sehr lange auch stand. Wir sehen ja, dass die Männer und Menschen da im Wasser ihn auch immer wieder besprenkeln. Das macht man so mit gestrandeten Walen, ja.
Wir haben vorhin gesagt, es ist schwer, das Ganze aus der Ferne zu beurteilen. Jetzt sind wir vorhin die handelnden Personen da mal durchgegangen, die alle nicht die größte Expertise zu haben scheinen. Warum sind Sie nicht vor Ort, Herr Ritter?
Weil ich auch nicht zu den Menschen gehöre, die aktiv Hand an einen Wal je gelegt haben, außer bei toten, gestrandeten Tieren. Das habe ich schon gemacht. Das waren aber Kleinwale, Schweinswale und Delfine. Ich habe nicht die Expertise, nicht die Erfahrung, selber dort einzugreifen. Deswegen halte ich mich da raus. Es gibt ausgebildete Rescue-Teams in England, in Italien, in Neuseeland und in den USA. Die wissen genau, was zu tun ist. Die haben Erfahrung, im besten Fall auch mit großen Walen. Die haben das richtige Werkzeug. Und es wäre zu Beginn dieser ganzen tragischen Geschichte angezeigt gewesen, diese Expertise möglicherweise auch nach Deutschland zu holen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan. Niemand hat voraussehen können, auch der größte Experte nicht, dass dieses Individuum, dieser Buckelwal, so lange überlebt. Das ist eine absolute Ausnahme. Und insofern ist das in jeder Hinsicht für alle Beteiligten auch schwierig, damit umzugehen. Mhm.
Haben Sie Hoffnung auf ein Happy End?
Hoffnung muss man immer haben. Ich schätze es als nicht realistisch ein, dass dieser Wal tatsächlich da heile rauskommt. Ich wünsche mir sehr, dass alles, was an ihm gemacht wird, wenn denn noch aktiv eingegriffen wird, wovon ich wiederhole es gerne nochmal, dringend abrate. Ich wünsche mir, dass es dem Wal gut geht, er da auch wieder rauskommt, aber die Chancen sind denkbar gering.
Sagt der Meeresbiologe Fabian Ritter. Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Danke, Herr Ritter.
Sehr gerne.
Aber natürlich geben wir alle die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwie noch zu einem Happy End kommt. Und wie Herr Ritter gesagt hat, gerade das ist einmalig in der Geschichte. So etwas ist noch nie beobachtet worden. Timmy ist eine Kämpfernatur. Und wer weiß. Wir gehen noch mal zu Charlotte Mahnke, die wir vorhin gesehen haben im Flugzeug, vor dem sie jetzt steht, wieder in Lübeck am Flughafen. Von da, Charlotte, bist du heute Morgen gestartet, um dir das Ganze von oben anzuschauen. Jetzt bist du wieder am Boden. Fass mal deine Gedanken zusammen, die du jetzt hast.
Ja, Thomas, genau. Wir sind am Flughafen in Lübeck, sind gerade eben hier einmal zwischengelandet. Wir sind gerade eben ungefähr 20 Minuten über Timi und die Rettungsaktion drüber gekreist. Wir sind ungefähr in 500 Metern Höhe, 2000 Fuß unterwegs gewesen, weil es da auch bestimmte Bedingungen gibt, die man beachten muss. Und wir haben von oben deutlich gesehen, dass die Rettungsaktion in vollem Gange ist. Ganz viele Helfer waren beim Wal. Wir konnten Boote sehen, wir konnten immer wieder Menschen beobachten, die den Wal mit Tüchern befeuchten, so wie wir eben auch in den Bildern von der Livecam gesehen haben und Wal Timi somit ein bisschen entlasten wollen. Genau, und die Rettungsaktion läuft auch insoweit, dass ein großer Ponton aufgebaut worden ist, den wir von oben gut beobachten konnten. Darauf steht ein Bagger, mit dem auch Sand geschaufelt wird.
Sind da irgendwelche Experten mit an Bord gewesen in deinem Flugzeug, die das Ganze sozusagen auch wissenschaftlich von oben untersuchen wollen?
Wir haben natürlich keine Experten dabei gehabt, aber es ist trotzdem so, dass so ein Flug natürlich auch mit bestimmten Bedingungen verbunden ist. Unser Pilot hat große Expertise darin, einzuschätzen, wie hoch dürfen wir fliegen. Es gibt in der Region auch Vogelschutzgebiete, die man beachten muss. Also es ist nicht einfach so, wir fliegen jetzt mal über die Bucht drüber, sondern das muss gut geplant sein. Und natürlich müssen wir in dem Sinne auch Timi beachten und dürfen ihn mit unseren Motorengeräuschen nicht stressen. Darauf haben wir natürlich geachtet. Und so konnten wir uns dann in ein paar Runden, die wir da drüber geflogen sind, die Situation von oben angucken.
Ja, von oben betrachtet, wie sieht denn das aus? Hat im Prinzip Timi eigentlich das offene Meer vor sich oder müsste er da noch weiter irgendwie im Zickzack um irgendwelche Inseln herumschwimmen? Wir haben die Landkarte jetzt gerade nicht hier. Wie sieht das von oben aus?
Ja, es ist tatsächlich wirklich genau so. Timi liegt fast am Ende der Bucht und es war ja am Montag schon so. Wir sind auch am Montag schon einmal über Timi rübergeflogen, dass er sich selbstständig freigeschwommen hatte und auch den Weg Richtung offenes Meer versucht hatte zu finden. Jetzt ist es so, er liegt wirklich genau am Ende dieser Bucht und er müsste wirklich nur noch ein kleines Stückchen weiter nach vorne, um erstmal den ersten Schritt überhaupt geschafft zu haben. Aber leider liegt er jetzt wieder auf dieser Sandbank fest und auch das erkennt man von oben super gut, denn der Wasserpegel ist gefallen und Timi liegt in wirklich flachem Wasser. Ich habe jetzt von vor Ort gehört, dass das Wasser inzwischen wieder ein bisschen gestiegen ist und Timi wohl wieder in sichererer Umgebung ist. Aber trotzdem sah man von oben, wie niedrig das Wasser doch eigentlich ist. Und wie gut man Timi von oben sehen konnte, deutete auch darauf hin.
Charlotte Manke, ja, mit einem besonderen Erlebnis, der Flug über Timi über der Wismarer Bucht. Vielen Dank für deinen Bericht. Und dann wollen wir zum Schluss nochmal zurückgehen zu Timi, zu unserer Reporterin Isabel Pfannkuche. Charlotte hat es gerade angesprochen, das Wetter, der Pegelstand. Isabel, spielt das den Helfern und Timi gerade in die Karten oder ist es eher schwierig?
Natürlich hilft das, wenn der Pegel jetzt wieder ein bisschen steigt, aber trotzdem ist er eben noch deutlich weiter unten als am Anfang, als er noch an einer anderen Stelle lag. Und dementsprechend wird das jetzt auch nicht besonders viel helfen. Deshalb ist jetzt eben die Idee, diese Mulde zu schaffen. Und deshalb wird hier dieser Sand weggespült. Die Mulde soll dann 2,50 Meter tief sein, sodass Timi dort eben drin liegt. Und dann kümmert man sich darum, dass eben eine Rinne gebaut wird und er so dann hier aus der Ostsee, also aus der Bucht herausschwimmen. Mhm.
Also so wird es weitergehen. Wie lange wird denn gearbeitet? Also ihr seid ja als Reporter immer morgens um 7 schon da und seid dann verwundert, dass von den Rettern irgendwie noch gar keiner da ist. Wie lange wird denn da heute den ganzen Abend über weitergemacht? Wenn wir sehen hier ein größeres Schiff gerade durchs Bild fahren.
Wir sind immer morgens um 7 schon hier vor Ort und da ist das tatsächlich noch nichts, wird da noch nichts gemacht, aber in der Bucht, am Hafen fahren sie dann los in etwa so, um 8:30 in etwa fahren die ersten Boote los. Da ist zum Beispiel das Team von Fred Bubble dann losgefahren. Das ist das Team, was eben hier diesen Ponton hat und den Bagger und wirklich das Technische macht und richtig, richtig hier rödelt und ackert. Und die arbeiten auch wirklich dann bis in den späten Abend, bis Sonnenuntergang, das ist eben aktuell so um 20.30 Uhr. Bis dahin wird dann in etwa gearbeitet und dann wird eingepackt und dann geht es am nächsten Morgen wieder von vorne los. Dazwischen gibt es natürlich immer ganz viele Lagebesprechungen. Eine ist eigentlich immer um 9, eine um 14 Uhr und eine um 19 Uhr. Da wird immer wieder, werden die nächsten Schritte besprochen.
Isabel Pfannkuch, vielen, vielen Dank für deine Informationen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es gerade wieder gesehen, wie der Rücken sich aufgebäumt hat, ein bisschen einen Buckel gemacht hat, dieser Buckelwal, der ja auch ist. Der Meeresbiologe Fabian Ritter hat vorhin gesagt, das könnte auch ein Zeichen sein, dass er Schmerzen hat. So viel als Update zur Mittagszeit, meine Damen und Herren. Sie können natürlich Timmy weiterhin live in unserem Stream hier bei Bild verfolgen. Und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder.